Ich habe diese Transporte befehlsmäßig durchführen müssen und ich habe gewusst, dass ein Teil dieser Menschen in den Lagern getötet wird. Sagt Adolf Eichmann 1960, als ihm in Israel der Prozess gemacht wird. Gehorsam. Gehorsam kann töten. Predigtreihe Smart Builder über das Thema Gehorsam. Was passiert bei dir, wenn du im Rahmen Kirche und Glaube das Wort Gehorsam hörst? Ich meine nicht dieses theologische Zustimmen. Was passiert in dir? Was empfindest du jetzt gerade? Was ist dein Bauchgefühl? Was ist deine erste Assoziation, wenn du im Kontext von Glauben oder überhaupt im Leben Gehorsam hörst? Gibt es da auch dieses innere Zucken, dieses Abducken, dieses schuldbewusst in die Ecke gucken? Kirche, Glaube und Gehorsam fühlt sich für manch einen nach Spaß und Spielverderber an. Verbieten, was Spaß macht. Und Angst oder zumindest Skepsis davor, dass Gott von mir genau das verlangen wird, was ich am allermeisten fürchte. Und für die, die noch vor dieser Frage stehen, dass er mir möglicherweise den Ehepartner an die Seite stellt, den ich am allerwenigsten mag und der noch stockhässlich ist. Gehorsam gegenüber Gott. Die Aufklärung und die deutsche Geschichte hat uns doch gelehrt, du musst selbst entscheiden. Du musst dein Gehirn einschalten. Und zu Recht. Um dann zu entscheiden, was gut und was richtig ist. Was assoziierst du mit Gehorsam? Dieses Lied? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Big Brother is watching you. So ähnlich hätte man mir das auch in meiner DDR-Vergangenheit mit der Stasi sagen können. Pass auf, was du tust. Pass auf, was du sagst. Pass auf, wohin du gehst. Und in der Stasi-Akte steht dann so manches davon drin. Was fördert das? Verstecken. Gehorsam. Gehorsam kann verängstigen. Da ist es. Durch Gehorsam werden Menschen unfrei. Durch Gehorsam werden sogar Menschen versklavt. Ich weiß, dass mit dem Lied was Gutes gemeint ist. Aber ich weiß auch, wie es wirken kann. Und wer schon einmal den Film Das Weiße Band gesehen hat, ist erschüttert darüber, wie Gehorsam in unserer deutschen christlichen Vergangenheit gelebt, eingefordert und eingeprügelt worden ist. Gehorsam, Deutschland und Glaube, das ist eine ganz schwierige Kombination. Und ich bin gespannt, ob es uns gelingen wird, gerade auch, weil wir in diesem Kontext leben, weil wir in diesem Kontext aufgewachsen sind, die meisten von uns in Deutschland. Aber in anderen Kulturen ist das nicht ganz grundsätzlich anders, vermute ich. Darum scheint es mir besonders herausfordernd zu sein, über dieses Thema nachzudenken. Und ich lade euch ein heute auf eine ganz große Reise. Ich will ganz am Anfang anfangen. Ganz am Anfang der Bibel gibt es einen Satz, das ist für mich einer der schönsten Sätze. Einer der zwei schönsten Sätze der Bibel. Der ist noch gar nicht so zu charmanten Situationen geschrieben, aber der macht mir etwas deutlich. Der Mensch war von Gott geschaffen worden als Ebenbild Gottes. Er war in einen wunderschönen, gigantischen, großartigen, kreativen, was weiß ich was alles, Garten gesetzt worden. Hat eine Aufgabe bekommen. Und in einer Situation, die dann nicht mehr so glücklich war, ist aber etwas beschrieben, was mich zutiefst berührt. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, Adam und Eva, Gott durch den Garten gehen. Gott besucht zum Feierabend seine Menschen. Und ich stelle es mir immer so vor, wie das war. Wie sie Abend für Abend an einer anderen Stelle gesessen haben, Gott und Adam. Eva kam noch vorbei und hat noch einen neuen Juice gebracht. Für die drei, sie haben sich hingesetzt, haben die Abendsonne genossen und Abraham hat Gott erzählt, was er heute alles für Tiere entdeckt hat, was er sich für Namen ausgedacht hat, was sie alles gemacht haben und dass er schon so eine Bank hier gebaut hat und war ganz stolz darauf. Und sie haben den Feierabend genossen und sie haben die Schöpfung genossen und sie haben die Zweisamkeit genossen, die Dreisamkeit mit Gott, mit ihrem Schöpfer. Es war einfach ein schöner Feierabend. Die drei hatten ihr Tagewerk hinter sich. Gott hat sie in diesen Garten reingesetzt und hat ihnen einfach gesagt, eine Regel für diesen Garten mitgegeben, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen. Nur nicht von dem einen Baum. Nur nicht von dem einen Baum. Gott hat sie in einen riesigen Freiraum gesetzt. 99% Freiraum. 99% Möglichkeiten. Und Gott hat eine rote Linie reingezogen und hat gesagt, du, den Baum da vorne, lässt du. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum muss Gott so einen Baum denn dann da reinsetzen? Hätte er den nicht woanders hinpflanzen können? Oder weglassen können? Ich vermute, es ging gar nicht um den Baum. Ich vermute es. Ich werde den Schöpfer irgendwann mal fragen. Zwischen der ersten und der zweiten Tür im Himmel. Nach der zweiten fragen wir ja nichts mehr. Ich vermute, der Baum war eine einzige Frage an den Menschen. Eine Frage des Schöpfers. Vertraust du mir? Denn genau darum ging es Gott. Er wollte dieses vertraute Miteinander, was er links oben seht, auf der Bank über dem See, oberhalb des Sees, Sonnenuntergang genießen. Stellt euch dieses Bild, dieses vertraute Miteinander mit dem Schöpfer vor. Darum ging es ihm. Gott lernt am Abend, wenn sie dort auf dem Hügel sitzen, Adam nicht das Lied, pass auf, kleines Auge, was du tust. Er lehrt ihm nicht das Lied. Er genießt mit ihm. Und er leitet ihn an, das zu genießen, was er hat. Man könnte sagen, das ist die Bestimmung des Menschen. Ebenbild Gottes sein, gegenüber Gottes sein, Gott ähnlich sein, dem Schöpfer vertrauen, die Nähe des Schöpfers und zum Schöpfer genießen und die Schöpfung genießen, nutzen und gestalten. Die eigentliche Bestimmung des Menschen. Und dieses Vertrauen gegenüber dem Schöpfer drückt sich darin aus, wenn der Schöpfer sagt, da nicht, dann eben da nicht. Es gibt ja 99 andere Möglichkeiten. Und es gibt eben diese rote Linie. Und es gibt diesen einen, kann man das lesen? Das kann man nicht lesen. Tut mir leid, muss ich euch vorlesen. Es gibt den einen, und es war der Satan in Form der Schlange, der Gegenspieler Gottes, der diese Frage gestellt hat, sorry, ihr könnt es nicht lesen, die heißt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Ihr dürft von allen Bäumen des Gartens nicht essen? Hat Gott das wirklich gesagt? Und diese Frage des Satans sät Misstrauen. Denn er sagt doch, er wird doch nicht sterben. Glaubt doch nicht diesen frommen Unfug. Wer glaubt denn heute noch an sowas? Er wird doch nicht sterben. Im Gegenteil, eigentlich liegt nämlich dort eine Chance. Ihr könnt selbst erkennen, ihr könnt selbst entscheiden, was gut und böse ist. Ihr könnt das selbst, ist er doch selbst Mann genug oder nicht? Lasst euch doch nicht so eingrenzen. Gott hat doch nur Angst davor. Er ist doch bloß der große Spielverderber. Und dann wird die rote Linie übertreten. Danke, Christina. Hat Gott wirklich gesagt? Dann wird die rote Linie übertreten. Und der Grund ist die Verlockung und zugleich das Misstrauen gegenüber Gott, gegenüber ihrem Schöpfer. Ich sage mir, Mensch, warum haben Sie denn nicht am Abend mit Gott mal drüber gesprochen? Weißt du, was uns heute passiert ist? Da kam die Schlange. Ach, kann ich mir gar nicht vorstellen. Was denkst denn du dazu? Warum haben Sie bloß nicht bis zum Abend gewartet? Das Misstrauen war da. Die Konsequenz? Ihr könnt das etwas lesen, darum schickte sie Gott aus dem Garten. Sie haben diese rote Linie, die ich mal hier angedeutet habe, sie haben diese rote Linie übertreten. Und sie wurden rausgeschickt aus dieser Vertrautheit. Sie wurden rausgeschickt aus der Vertrautheit mit Gott. Oben steht die Bestimmung und unten steht die Entscheidung des Menschen. Eigentlich will ich und kann ich doch selbst entscheiden. Und dahinter steht die Entscheidung, eigentlich kann ich selbst so ein bisschen wie Gott sein. Ich bin ja Ebenbild schon Gottes, aber eigentlich kann ich doch auch selbst Gott sein, oder? Die Konsequenz? Vor dem Schöpfer fliehen. Aber die Sehnsucht nach dem Jenseitigen bleibt, die steckt tief in uns drin. Die Schöpfung, ja, genießen, nutzen und auch ausbeuten. So wird aus dem Menschen, der fürs Paradies und für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen war, ein Vertriebener, ein Heimatvertriebener. Und so, wie die Heimatvertriebenen, wie es allen Heimatvertriebenen auf der Welt geht, so geht es auch dem Menschen. Die Sehnsucht nach der Heimat bleibt zurück. Die Sehnsucht nach der Heimat Paradies steckt in jedem von uns. Darum kommt Werbung mit dem Wort Paradies so gut an. Das wissen Werbemanager. Sie nutzen es. Überlegt mal, wie viele Paradiese es allein in Berlin gibt. Früher gab es bei uns immer Paradiescreme. Sonntagmittag. Paradies. Diese Sehnsucht steckt in uns. Diese Erinnerung steckt in uns. In den Genen steckt die Erinnerung nach dem Paradies. Das ist eine Wirklichkeit, die ist nicht vergangen. Die Erinnerung steckt drin. Aber der Mensch ist raus aus dem Paradies. Raus aus dem, wofür er eigentlich geschaffen war. Raus aus dem vertrauten Miteinander mit dem Jenseitigen. Und diese Sehnsucht nach dem Jenseitigen steckt in uns drin. Und wir sehen es in all den Angeboten, die es zum Jenseitigen hin gibt. Und in allen Religionen steckt diese Sehnsucht nach dem Jenseitigen. Und ich weiß noch, wie ich in Jerusalem war und diese unglaubliche Mischung aus Religionen dort gesehen habe. Und mir gesagt habe, jeder Mensch, was auch immer er dort gerade tut, und wie auch immer ich das finde, er hat nur eine Sehnsucht nach dem Jenseitigen. Diese eine Sehnsucht, die verbindet uns Menschen. Das, was mal gedacht war als Besuch Gottes, dass Gott den Menschen sucht, wurde zu Gottes Suche nach dem Menschen. Das fing sofort nach dem Übertreten der roten Linien an. Da machte sich Gott auf, um auf die Suche zu gehen nach seinen Menschen. Und seine große Frage ist, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Rainer, wo bist du? Und er fragt die Frage jeden von uns, wo bist du? Und er sucht uns. Aus dem Besuch wurde eine Suche Gottes nach dem Menschen. Und ein paar tausend Jahre später, nach den Geschehen, End of Paradise, da passiert das, da tritt Jesus auf. Die Person gewordene Gottsuche in Jesus Christus. Er tritt auf und sagt ganz am Anfang, Leute, ich habe eine wichtige Nachricht für euch. Ändert euch. Denn Gottes Wirklichkeit, Gottes Herrschaft, dass Gott Herr ist, dass Gott der ist, der das Sagen hat, das wird jetzt, das kommt ganz nah ran. Das kommt wieder ganz dicht an unser Leben. Das wird nahbar, sichtbar, spürbar. Diese ferne Wirklichkeit, die scheinbar seit dem Ende des Paradieses weg war, sie kommt ganz nah. Und Jesus sagt, ändert euch. Ändert euch. Und Jesus macht deutlich, was es heißt, in diese alte Ordnung wiederherzustellen, Gott wieder zu vertrauen. Und er macht das, gerade wenn man das Matthäusevangelium liest, ist das Matthäusevangelium von Anfang bis Ende so eine Ode an die Königsherrschaft Gottes. Gott ist König. Das ist das Thema im Matthäusevangelium. Gott ist Herr. Und es ist unglaublich gut für dich, wenn du das darauf dein Leben aufbaust. Und Jesus macht das mit Geschichten, Reden und sonst was deutlich. Eine will ich euch zeigen. Darum gleicht jeder, sagt Jesus, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein. Denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach in den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Und Jesus will damit sagen, Mensch, sei klug. Mensch, sei klug. saß vor einer Woche, gut einer Woche, im Klostergarten des Gethsemane-Klosters und habe dort mit Bruder Lukas gesprochen, einem alten 71-jährigen weisen Mann. Und er sagt mir ungefähr diesen Satz: Rainer, im Vergleich zur Realität der göttlichen Welt ist alles, was wir in dieser Welt sehen und greifen können, nur wie eine Illusion. Alles, was für uns so real scheint, so unumstößlich scheint, ist an sich nur wie eine Illusion im Gegensatz zu der göttlichen Realität. Im Gegensatz zu dem, was die Wirklichkeit ausmacht, die wir nicht sehen können. Und darauf, und das sagt Jesus mit diesem Gleichnis, und darauf kannst du bauen. Das heißt es, auf Felsen zu bauen. Fahren wir fort. Jetzt bin ich irgendwie ein Stück zurückgekommen. Aha, das war eine Animation, die war nicht so gedacht. So. Jesus selbst hat in seinem Leben vorgemacht, was es heißt, gehorsam zu leben. Indem er eine enge Beziehung zu seinem himmlischen Vater gelebt hat und selbst erlebt hat, was Gehorsam, wie herausfordernd Gehorsam ist, was Gehorsam bedeutet. Dass das auch selbst für einen Gottessohn nicht mal eben mit links geht. Und das wird am wahrscheinlich deutlichsten in dem Gebet, das er in Gethsemane betet. Wo er betet: Lieber Vater, gibt es nicht eine andere Möglichkeit, als dass ich jetzt sterbe? Dass ich diese Folter, diese Grauen erlebe, um die ich als allwissender Gott schon weiß? Gibt es nicht eine andere Chance? Und er betet das und er lebt das. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieses Einwilligen des eigenen Willens in den Willen Gottes. Darin drückt sich nicht Angst vor Schlägen aus. Darin drückt sich nicht Angst vor Strafe aus. Darin drückt sich ein abgrundtiefes Vertrauen zum Vater aus. Ein uneingeschränktes Vertrauen zum Vater spricht daraus, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Weil dieses tiefe Vertrauen in Jesus ist: Mein Vater will nichts, was mir schadet. Mein Vater will mich nicht zerstören. Mein Vater liebt mich uneingeschränkt, hundertprozentig. Und Jesus gibt uns dieses Gebet im sogenannten Vater Unser mit, in dem Unser Vater Gebet. Da beten wir, wenn wir es denn beten: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde so wie auch im Himmel. Bei mir so wie auch im Himmel. Das heißt es im Klartext. Und das ist dieses Einwilligen in das Vertrauen gegenüber dem Vater. Und jetzt kommt mein zweiter schönster Satz in der Bibel. Der steht ganz am Ende. Vorletzte Seite. Da wird diese neue Stadt Gottes beschrieben. Da steht da: Von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte wohnen. Zelten steht da. Nicht in einem Palast, in dem man alle Jahre einmal Zugang hat, sondern Gott wird selbst in ihrer Mitte zelten. Das, was am Anfang schon mal Wirklichkeit war, wird wieder Wirklichkeit. Und auch diese Sehnsucht ist in unseren Genen drinne. Was sagen Menschen, wenn sie sich verabschieden? Auf Wiedersehen. Oder wir sehen uns. Ich beobachte das richtig, diese Verabschiedung. Wir sehen uns. So verabschieden sich auch Menschen, die sich ziemlich klar sind, dass sie sich nicht wiedersehen. Wir sehen uns. Es ist für uns Menschen nahezu nicht zu ertragen, einen Menschen, den wir auch nur halbwegs mögen, nicht wiederzusehen. Deswegen erleben wir am Grabe von Menschen, die nicht glauben, solche Verzweiflung. Die ist natürlich, weil diese Sehnsucht nach dem Wiedersehen in unseren Herzen drin ist. Die ist in unseren Genen. In jeder Zelle ist die abgespeichert. Wir wollen uns wiedersehen. Ich bedauere immer, dass meine Frau dann wohl nicht mehr meine Frau ist. Aber das ist wohl ein anderes Thema. Zurück zum Thema Gehorsam. Das ist der große Bogen. Könnt ihr noch? Gehorsam gegenüber Gott, wie geht denn das nun? Wie geht Gehorsam gegenüber Gott? So oder so? Die Vorstellung, die tief in mir steckt und auch oft der Wunsch, ist das da. Zumindest die Schrift an der Wand oder in den Wolken. Oder zumindest der Brief ohne Absender, der plötzlich im Briefkasten steht, Rainer, du sollst. Absender, Gott. Und dann gibt es im christlichen Bereich viele Menschen, die sagen, Gott hat mir gesagt. Und ich frage mich, wie hat Gott das gemacht? Und ich frage es dummerweise nur sehr selten. Weil meine Beobachtung ist, dass ich das ganz, ganz selten so sagen könnte. Und ich bin immer skeptisch, ob das bloß an mir liegt. Und ich möchte diese Gewissheit, genau zu wissen, was Gott will und das zu tun. Ganz besonders spannend ist das dann, wenn es darum geht, einen Partner zu heiraten. Soll ich den heiraten, ja oder nein? Gott. Und ich sage manchmal zu Paaren, Gott hat das einmal gemacht und hat damit schlechte Erfahrungen gemacht. Seitdem tut er es nicht mehr. Dem Adam hat er einfach die Eva gegeben. Und dann hat Adam gesagt, Gott, das war eine Fehlentscheidung. Die Frau war eine Pleite. Und es scheint mir so, dass seitdem Gott das nur äußerst selten macht. Ich habe ganz viele Geschichten von Paaren gehört, wie sie sich gefunden haben. Es waren ein paar dabei, wo ich wirklich gesagt habe, wow, da hat Gott aber richtig spürbar geführt. Aber die kann man an dieser Hand abzählen. Gibt's. Keine Frage. Wie geht es, Gottes Willen zu erfüllen? Gottes Willen zu erkennen, um gehorsam gegenüber Gott zu sein. Ich möchte euch 5 Punkte nennen, die ein Leitfaden sind. Und ich weiß, dass wir in diesem Spannungsfeld sind zwischen dem, ich will einfach tun, was Gott sagt, aber eigentlich will ich das ja auch nicht, ihm so ausgeliefert sein. Und diesem Spannungsfeld des Bildes aus der Sixtinischen Madonna, nein, Sixtinischen Kapelle, sorry, wo diese Ebenbildlichkeit Gottes zum Ausdruck kommt. 1. Punkt. Befolge die moralischen Gebote Gottes. Es gibt eine ganze Menge moralische Gebote Gottes, die sehr klar und eindeutig sind. Du sollst nicht lügen. Da brauche ich nicht drüber nachdenken, ob ich betrügen sollte oder nicht. Die Frage muss ich nicht lange stellen. Die Antwort ist klar und deutlich. Wenn ich es dennoch tue, tue ich etwas, was mich sozusagen taub macht. Das macht mich taub für Gott, wenn ich moralische Gebote übertrete, nämlich der Heilige Geist in mir hält den Mund. Er wird leise. Er kann verstummen. Und meine Erfahrung ist, er bohrt manchmal permanent genau in dieser einen Wunde. Es nervt mich. Bis ich diesen Punkt, wo ich ein moralisches Gebot übertreten habe, vor Gott bekenne als Schuld und sage, vergib mir, ich habe gesündigt. Und dann ist dieser heiße Draht zum Heiligen Geist wieder da. Und er kann wieder reden. Deswegen ist das Erste, befolge die moralischen Gebote Gottes. Die sind aufgeschrieben, die kannst du nachlesen. Zweitens, sei in Kontakt mit den Wünschen in deinem Herzen. Das klingt schon skeptisch, problematisch, gefährlich klingt das. Aber wenn ihr Psalm 37 lest, das ist atemberaubend, was dort steht. Gott wird dir geben, was dein Herz begehrt. Kriegen manche Eltern Kracksausen. Dahinter steht, dass Gott eigentlich unser Wollen, unser Herz, unser Innerstes prägen will. Dass sie in unserem Herzen Dinge finden, die einfach von Gott geprägt sind, hineingelegt sind. Manches von Kind auf. Und manches wurde verschüttet durch sogenannte Traumtöter in unserem Leben. Spinne, was du dir da ausdenkst. Schaffst du doch nie. Kannst du doch nie. Mach dir doch nicht die Illusion. Und es ist gut, diese Wünsche im Herzen zu testen. 4 Kriterien, indem du prüfst, ob sie dem moralischen Willen Gottes entsprechen. Sozusagen zurück zu 1. Indem du prüfst, ob du die Fähigkeiten und Gaben hast, den Wunsch auch auszuführen. Ob sich das irgendwo bestätigt in deinem Leben. Ob das zustande kommt. Ob dafür offene Türen da sind. Ob Menschen da entsprechend drauf reagieren. Wenn ich die Vorstellung habe, der größte Fotograf zu werden, und kein Mensch meine Bilder cool findet, scheint sich irgendwas nicht so richtig zu bestätigen. Drittens, indem du Gott bittest, dich in diesem Anliegen voranzubringen. Bitte Gott, dass da offene Türen entstehen, dass da Möglichkeiten sind, dahin zu gehen. Und viertens, indem du auch weise Menschen, weise Christen um Rat bittest. Weil ich glaube, dass Gott nie bloß mir ganz alleine etwas offenbart und alle Menschen haben keine Ahnung davon. Das ist alttestamentlich. Da war das so. Aber wehe, das ist nicht eingetreten, was sie offenbart bekommen haben, dann mussten sie gesteinigt werden. Also auch nicht so charmant. Drittens sind wir. Entscheide, plane, erbitte dafür die Führung des Heiligen Geistes. Hab Mut zu entscheiden. Wenn du zweitens durchgegangen bist, hab Mut, eine Entscheidung zu treffen. Auch ohne die letzte Gewissheit. Viertens, geh voran und zwar mit Ausdauer. Lass dich nicht abbringen von jeder Kleinigkeit, von jedem Schlagloch auf dem Weg. Erbitte und erwarte, dass Gottes Geist dich jetzt weiterführt. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte ganz spannend, wie Paulus, nachdem er eine Richtung bekommen hat, sich weiter von Gott hat führen lassen, mal rechts, mal links. Gott kann nach wie vor den Kurs ändern, den Kurs blockieren. Und fünftens, wenn du am Ziel ankommst, danke Gott. Es hat sich etwas verwirklicht von dieser Gottes-Ebenbildlichkeit. Gott sagt mal, ich will dich mit meinen Augen leiten. Sei doch nicht so stur und reagier nur auf die Peitsche. die will ich doch nicht. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und Augen eines Vertrauten gegenüber können wunderbar sein. Und ich glaube, das Erste, was Gott mit seinen Augen zum Ausdruck bringen will, du kannst mir vertrauen, ich liebe dich. Du kannst mir vertrauen, ich liebe dich. Und wenn wir danach gehen, gibt es einfach Situationen, da sind wir gehalten, eine Entscheidung zu treffen. Wir wollten für diesen Herbst einen Urlaub buchen. Ich hatte schon unterschrieben. Aber irgendwie waren wir gebremst, es abzuschicken. Wir hatten beide den Eindruck, irgendwie, wir konnten es nicht erklären. Innere Bremse. Wir haben es nicht abgeschickt. Jetzt wissen wir es. Oder ahnen wir es. Dass die Planung dieses Jahres einfach anders läuft. Das hätte nicht in die Jahresplanung gepasst. Im Herbst dann Urlaub zu machen. Weil sich bei unseren Kindern einiges ergeben hat, wo sie uns brauchen. Nur eine Kleinigkeit. Es war ganz wenig. Keine Schrift an der Wand, kein Brief von Gott. Aber ein Gespür. Gehorsam, das ist so etwas wie Achtsamkeit plus Umsetzung plus Mut. Achtsamkeit gegenüber mir selbst, gegenüber Gott und dem Wirken seines Geistes. Aber auch das Vertrauen darin, dass er wirkt. Das Vertrauen, dass er mit mir handelt. Dass er mich nicht mir selbst überlässt. Ich mute euch mal einen ganz heftigen Satz zu. Suche die Nähe zu Gott. Lebe ein vertrautes Verhältnis mit Gott. Und mach, was du willst. Und bitte trennt das beides nicht voneinander. Ich bin zutiefst überzeugt, dass der lebendige Gott einem seiner Söhne und Töchter nicht in eine Richtung laufen lassen wird, die schlecht für ihn ist. Das ist meine tiefe Überzeugung. Weil seine Liebe zu mir, egal was ich vorzuweisen habe, sowas von uneingeschränkt ist. Ich weiß, dass man zu dem Buch und auch zu dem Film Die Hütte sehr unterschiedliche Meinungen haben kann dazu, ob man mit dem dreieinigen Gott ein Wochenende im Haus verbringen kann. Dieser Film ist die Woche angelaufen, Die Hütte. Das, was dahinter steht, diese Vertrautheit mit Gott, dieser Gott, der es gut mit mir meint, diese Botschaft und die Botschaft, wie kann ich mit Schmerz und Verletzung umgehen in meinem Leben, diese Botschaften finde ich so stark in diesem Film. Von einem Mann verfasst, aufgeschrieben, der davon selbst sehr, sehr, sehr viel in seinem Leben erlebt hat. Der Film, die Darstellung mag für manchen sehr befremdend wirken, aber die Botschaft dahinter finde ich unglaublich stark. Nochmal einen Punkt, ganz kurz. Es gibt Entscheidungen in der Grauzone. Und die erfordert spirituelle Fitness. In der Grauzone heißt, darf ein Christ Alkohol trinken, ja oder nein? Darf ein Christ das oder das? Wie entscheide ich in der Grauzone des Lebens? Ich habe kennengelernt die Entscheidung, nein. Das ist genau die Entscheidung der frommen Juden zur Zeit Jesu. Die haben um das moralische Gebot noch und um die Zäune, die Gott gesetzt hat, die roten Linien, haben sie ganz viele Linien noch außenrum gesetzt. damit man ja nicht den eigentlichen übertritt. Ja, man kann so entscheiden, man kann so leben, das engt aber unglaublich ein. Ein paar fünf Impulse dazu, die ich nur kurz vorlesen will. Du bist frei zu genießen, was Gott geschaffen hat. Irgendjemand, der mal gezählt hat zum Thema Alkohol, es soll in der Bibel genauso viele Aussagen geben, die vor Alkohol warnen, wie dazu auffordern, Alkohol zu genießen. Soll es geben, ich habe es nicht gezählt. Also natürlich, man muss davor warnen und es gibt eindeutigen Missbrauch. Aber es ist auch zum Genuss geschaffen. Du bist frei zu genießen, was Gott nicht verboten hat. Du bist frei zu genießen, was dir und anderen nicht schadet, im Moment oder auch langfristig. Du bist frei, die Meinung anderer zu respektieren. Und du bist sogar frei, auf deine eigene Freiheit zu verzichten. Paulus bringt das mal so zum Ausdruck. Das Entscheiden für Ja und um Ja und Nein, das ist schon was für erwachsene Christen, die ein Stück vorangekommen sind, die schon feste Speise im Glauben bekommen, die keinen Anfängerkurs mehr machen. Die können entscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch, die geübte Sinne haben. Stephen Beck hat in dem Buch, um das es ja geht, das mal so zusammengefasst, um was es geht. Christliche Reife ist die Freiheit, deinen biblisch informierten Geist zu benutzen, um Entscheidungen zu treffen, die Gott verherrlichen. Aus Motiven, die Christus ehren und die in der Furcht des Geistes durchgeführt werden. Ich glaube, das hat kurz zusammengefasst mit der Ebenbildlichkeit Gottes, des Menschen gegenüber Gott zu tun, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, dass Gott den Menschen nicht geschaffen hat, um ihn wie eine Marionette machen zu lassen, was er will. In dem Film Die Hütte sagt der, wie heißt der, Matt? Weiß gar nicht, wie er heißt. Mac, sagt Mac zu Jesus, als er das Angelzeug von Jesus sah, sagte er, Jesus sagt, als sie zusammen übers Wasser laufen, sieht er da unten so einen ganz großen Hecht und sagt, den will ich schon seit Tagen fangen. Ich versuche ihn an der Angel zu kriegen. Und da sagt Mac, warum befiehlst du es ihm nicht einfach anzubeißen? Sagt Jesus, es macht doch keinen Spaß. Das ist das, was Gott will. Er will nicht dich programmieren, dass du nur gehorsam sein kannst. Gar nichts anderes kannst, sondern er möchte, dass, wenn du im Bilde gesehen auf Gott schaust, wenn du ihn im Vertrauen anschaust, wenn so viel Vertrauen in dir ist, zu sagen, Papa, ich vertraue dir, du meinst es gut. Du hast nur Gutes für mich im Blick. Und darauf vertraue ich. Und deswegen vertraue ich mich dir an. Deswegen. Gehorsam. Wisst ihr was? Wir sind immer gehorsam. Die Frage ist nur, wem gehorchen wir gerade? Wir sind immer gehorsam. Entweder gehorchen wir uns selbst oder den anderen, der Werbung, dem, was gerade in ist, dem, was alle tun. Und manchmal direkt dem Satan. Und diese alle, die ich gerade aufzähle, stellen eine Frage: Hat Gott wirklich gesagt? Hat er es wirklich so gemeint? Muss er es wirklich so tierisch ernst nehmen? Und solcher Gehorsam kann töten, kann fesseln, kann verängstigen. Gehorsam kann aber auch freisetzen. Wann? Wenn er dem folgt, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieser Gehorsam entspricht der Bestimmung des Menschen, weil es fokussiert ist auf diesen einen Gott, der von sich sagt, ich bin Liebe. Ich habe dich nicht nur lieb, ich bin Liebe. Und so zu leben, zuallererst in diesem Vertrauen und aus diesem Vertrauen gehorsam zu sein, das wird dafür sorgen, dass wir irgendwann einmal das erleben, was rechts oben steht. Und ich glaube, den Anfang davon, den Vorgeschmack davon, dieses vertrauten Lebens mit Gott, können wir schon jetzt erleben, hier und heute. Und dazu lade ich uns ein, zuallererst mich selbst. Und nach einer langen Pause auch euch. Amen. Heiliger Gott, wir kommen zu dir so, wie wir sind. So, wie wir jetzt gerade sind. Du kennst uns. Und bei allem, was uns da momentan einfällt, du liebst uns. Du liebst mich. Ohne jede Einschränkung, trotz allem, was gewesen ist. Weil du mit mir und mit jedem von uns die Zukunft planst und sich darauf freust. Und sie darf jetzt schon beginnen. Wecke in uns, wecke in mir dieses Vertrauen zu dir. Amen.